Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Sehr spannend geht es heute Vormittag auf EU-Ebene zu. Dort wird gerade über den Einsatz von Bleimunition bei der Jagd abgestimmt. Bleimunition für viele Wildtiere bedeutet das ein qualvoller Tod, sagen die Befürworter eines Verbots. Und Deutschland gilt als Zünglein an der Waage. Wird der Einsatz von Bleimunition verboten oder nicht? Dazu hören wir gleich mehr. Haben will's keiner, aber irgendwo muss der Abfall ja hin. Bei der Suche nach einem Atommüllendlager wird es in den nächsten Wochen ernst. Nach der Ölkatastrophe sagt Japan Mauritius langfristige Unterstützung vor. Die Tierschutzverbandsklage, die ist dabei, sich zu entwickeln. Nach dem Rückschlag in Nordrhein-Westfalen prescht jetzt Berlin vor. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, wie man Wanderschuhe neu besohlen lassen kann. Doch zuerst ein Blick auf das Corona-Thema. Die Corona-Warn-App, die soll ja ihrem Nutzer dabei helfen, nachzuvollziehen, ob einer seiner Kontakte in den letzten Tagen positiv getestet wurde. Dabei wurde die deutsche App so entwickelt, dass sie auch Gnade vor den kritischen Augen der Datenschützer fand. Allerdings müssen die Nutzer dann auch mitziehen. Sie müssen die App herunterladen und, falls positiv getestet, diese Informationen dann auch in die App einspeisen. Wie es um die Akzeptanz steht, hat die Initiative D21 erfragt. Das ist ein gemeinnütziges Netzwerk aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Christopher Jenert über das Ergebnis.
Die Corona-App hat mittlerweile mehr Nutzer, aber viele sind skeptisch, ob sie etwas bringt. Das ist das Ergebnis einer Studie für den Digitalverband Initiative D21. Etwa 30% der Menschen mit Smartphone nutzen die App demnach. Das sind 17 Millionen. Viele Unentschlossene haben sie also offenbar gar nicht erst runtergeladen, obwohl die Bedenken seit dem Start der App offenbar zurückgegangen sind. 44% befürchten zu viel Überwachung durch den Staat. Im Juni beim Start der App waren es noch 57%. Und auch die Zahl der Menschen, die Sorgen haben, ihre Daten würden missbraucht, ist laut Umfrage zurückgegangen. Die Nutzer scheinen der App also mittlerweile technisch zu vertrauen. Aber viele scheinen daran zu zweifeln, ob die App das hält, was sie verspricht. Nur 41% der Nutzer fühlen sich durch die App sicherer und mehr als die Hälfte ist der Meinung, die App werde nichts ändern. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als beim Start der App. Also, sie konnte offenbar einige nicht überzeugen. Die Geschäftsführerin der Initiative D21 Müller glaubt, dass die Politik mehr Überzeugungsarbeit für die App leisten müsse, denn die Wirkung einer solchen App hänge davon ab, dass viele sie auch nutzen. Für die Studie hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar rund 1000 Menschen befragt.
Christopher Jenert. Atomkraftbefürworter empfehlen, den Atomausstieg zu verschieben. Schließlich seien die Investitionskosten bereits hereingeholt und die Kernkraftwerke produzierten viel weniger CO2. Atomkraftgegner hingegen weisen auf die hohen Kosten der Endlagerung von Atommüll hin. In den nächsten Wochen wird es in Deutschland ernst. Am 28. September will nämlich die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen Teilbericht über mögliche Lagerstätten vorstellen. Anja Nils mit Einzelheiten.
Gesucht wird nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle, die bis zum endgültigen Atomausstieg 2022 in Deutschland angefallen sind. Hochradioaktiver Abfall sind abgebrannte Brennelemente aus Atomkraftwerken und Reststoffe, die bei der Wiederaufarbeitung von Brennelementen in England und Frankreich angefallen sind. Das sind mengenmäßig etwa 1100 Castor-Behälter. Daneben gibt es auch noch schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Sie machen mengenmäßig den weitaus größten Teil aus, sind aber weniger gefährlich. Sie sollen, so der Plan, unter anderem im Schacht Konrad bei Salzgitter eingelagert werden. Mit der Auswahl des Standorts für hochradioaktive Abfälle beschäftigt sich jetzt die BGE, Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und das ist kompliziert, weil der Standort für mindestens 1 Million Jahre die bestmögliche Sicherheit bieten soll, sagt Dagmar Dehmer von der BGE. Das Lager muss erdbebensicher sein, es darf keinen Vulkanismus, Wasserzuflüsse oder etwaige Gebirgsbildung geben. Und es seien vor allem 3 Gesteinsformationen geeignet.
Das sind zum einen Steinsalz, das kennen Sie von Gorleben. Es gibt darüber hinaus Tongestein und es gibt kristalline Wirtsgesteine, in denen eine sichere Endlagerung auch möglich ist. Und wir gucken jetzt in diesen Wirtsgesteinen, ob wir Gebiete finden, die alle Mindestanforderungen erfüllen. Das ist zum Beispiel, es muss mindestens 300 Meter unter der Erde sein. Der Ort, wo wir die Abfälle unterbringen wollen, muss eine Mächtigkeit von mindestens 100 Metern haben. Es sollte möglichst wasserdicht sein, gasdicht. Also alles das, was Radionuklide in Bewegung bringen könnte, soll möglichst vermieden werden.
Dann sollen mögliche Gebiete ausgewiesen, Ende September in einem Zwischenbericht vorgestellt und dann mit Bürgerbeteiligung weiter diskutiert und geprüft werden. Der BUND befürchtet aber, dass es den Betroffenen sehr schwer fallen wird, sich damit fachlich fundiert auseinanderzusetzen, meint Olaf Band vom BUND.
Zum Teil kann man noch gar keinen Einblick nehmen in die dazu notwendigen geologischen Daten, weil die nicht freigegeben werden. Aber es ist für Außenstehende sehr schwer überprüfbar, was uns da vorgestellt wird. Die betroffenen Menschen, die Gemeinden, wir als Umwelt- und Naturschutzvereine müssen uns damit mit eigenen fachlichen Gutachten auseinandersetzen können. Wir müssen überprüfen können, was die da gerechnet und abgeleitet haben, wo sie Gebiete ausgeschlossen haben, warum sie bestimmte Gebiete für endlagerfähig halten, dass man da was planen kann. Und das kann man nicht einer Behörde überlassen. Und wir brauchen dafür Geld und Gutachten, damit wir das eigenständig unabhängig machen können.
Der Salzstock Gorleben war lange Zeit als Endlager für hochradioaktive Abfälle ausgewählt, dann aber letztlich nicht durchsetzbar gewesen. Nun soll es in der Endlagerfrage einen Neuanfang geben, in dem alle möglichen Standorte neu beurteilt werden. Und das kann dauern. Bis dahin bleiben die hochradioaktiven Abfälle in 15 deutschen Zwischenlagern, wo sie überwiegend oberirdisch gelagert werden. Diese Lager sind zum einen direkt bei den Kernkraftwerken, auch um Transporte zu vermeiden. Daneben gibt es noch 3 zentrale Zwischenlager in Gorleben, Ahaus und Lubmin. Für die Zwischenlagerung brauche man nun aber ein Konzept, meint Oda Becker vom BUND.
Weil die Zwischenlager gedacht waren für einen Zeitraum von 40 Jahren. Alle Behälter, alle Sicherheitsnachweise sind nur für diesen Zeitraum erstellt worden. Und diese 40 Jahre enden im nächsten Jahrzehnt.
Und bis dahin habe man mit Sicherheit noch kein funktionsfähiges Endlager, sagt Olaf Band. Also gelte es jetzt erstmal, sich um die Zwischenlager zu kümmern.
Wir können überhaupt nicht verstehen, dass man hochradioaktive Abfälle in einfachen Hallen stehen hat, zum Teil ohne Genehmigungen, die betreibt. Es gibt 2 Zwischenlager in Deutschland, die keine Genehmigung mehr haben seit 2013. Und sie sind äußerst schwach gegen Terrorangriffe gesichert, was unter anderem ein Grund ist für diese fehlenden Genehmigungen.
Unterdessen sei es unerlässlich, den wirklich bestmöglichen endgültigen Standort für den hochradioaktiven Abfall zu finden. Dass den keiner in seiner Nähe haben möchte, davon muss man wohl allerdings ausgehen. Bis 2031 soll die Entscheidung für einen Standort gefallen sein und 2050 soll die Lagerung beginnen.
Am 28. September wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE erste Regionen benennen, die eventuell für den Bau eines Atommüllendlagers in Frage kommen, Anja Nehls informierte. Nach der Ölkatastrophe von Mauritius, die ein gekenterter japanischer Frachter verursacht hatte, hat Japan der Insel langfristige Unterstützung zugesagt. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Mittel- und langfristig will sich das ostasiatische Land um die Folgen der Umweltkatastrophe vor Mauritius, ausgelöst durch einen japanischen Frachter, bemühen. Dabei soll es nach Angaben von Regierungssprecher Yoshihide Suga auch um soziale und wirtschaftliche Fragen gehen. Details nannte er jedoch nicht. Der Betreiber des Schiffes Wakashio, Mitsui, kündigte an, ab Oktober auf Mauritius ein eigenes Büro zu errichten, um sich mit allen relevanten Vertretern der Insel eng über das weitere Vorgehen abstimmen zu können. Das Schiff war Ende Juli im Indischen Ozean auf Grund gelaufen und später auseinandergebrochen. Die japanische Regierung hat nach eigenen Angaben bereits 3 Expertenteams nach Mauritius entsandt, um die Schäden durch die mindestens 1.000 Tonnen ausgelaufenes Öl zu beheben. Zahlreiche Freiwillige aus der Bevölkerung haben nach Angaben ausländischer Hilfsorganisationen bereits viel Öl entfernen können. Die Regierung von Mauritius verlangt zur Entschädigung der lokalen Fischer umgerechnet knapp 30 Millionen Euro von Japan. Das berichten lokale Medien.
Katrin Erdmann aus Tokio über Hilfen für Mauritius. Und zurück nach Europa. Es ist noch eine der spannendsten Abstimmungen in Brüssel dieses Jahr. Soll bleihaltige Schrotmunition beim Jagen in Feuchtgebieten verboten werden oder nicht? Sogar die Jägerschaft ist gespalten in dieser Frage. Und Deutschland war wegen der Stimmenverhältnisse in der EU ein Zünglein an der Waage jetzt im Vorfeld. Und ich frage jetzt meinen Kollegen Benjamin Dirks, der das Thema begleitet. Wie sieht's aus? Ist das Verbot durch? Gescheitert?
Tatsächlich ist das noch nicht ganz klar. Ich habe eben noch in Brüssel nachgefragt. Es sollte eigentlich schon klar sein, weil die Abstimmung vor einer Stunde hätte stattfinden sollen. Aber es gibt noch keine Neuigkeiten. Das heißt, es besteht eine gute Möglichkeit, dass es durchgegangen ist, weil es zuletzt eine Annäherung gegeben hat. Das Problem ist folgendes. In Deutschland sind an der Entscheidung darüber sowohl das Bundeslandwirtschaftsministerium als auch das Bundesumweltministerium beteiligt. Und das Bundeslandwirtschaftsministerium hat sich bisher dagegen ausgesprochen. Es gab aber jetzt eine Annäherung, die zu einer Zustimmung führen könnte.
Ja, wie könnte so eine Annäherung denn dann aussehen?
Also das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte ausverhandelt sozusagen mit dem Bundesumweltministerium, dass man sich für eine 3-Jahres-Übergangsfrist einsetzen würde. Das wäre dann etwas länger als bisher geplant war. Es war vorher nur eine 2-Jahres-Frist vorgesehen. Wenn sie sich damit auch in Brüssel durchsetzen, gemeinsam, dann könnte es sein, dass die Zustimmung kommt.
Und sagen Sie uns mal noch genau, was da verboten werden sollte?
Ja, verboten werden sollte die Verwendung von Bleischrot in Feuchtgebieten und in den 100 Metern, die ein Feuchtgebiet umgeben. Also darf bisher noch Bleimunition eingesetzt werden, etwa um Enten oder Gänse zu schießen oder invasives Wild wie Marderhunde oder Waschbären. Aber es gibt eben natürlich ein Problem mit dem Blei. Erstens geht Blei daneben und das nehmen dann Wasservögel beim Gründeln auf oder es werden manche Tiere nur angeschossen, dann sind Vögel, die angeschossen wurden, zum Beispiel leichte Beute für Seeadler, die dann das Blei mitfressen oder die Seeadler fressen in der Reihe von Tieren, die verendet sind. Und es ist bisher so, dass jeder dritte tote Seeadler, der in Deutschland gefunden wird, an der Bleivergiftung gestorben ist. Insgesamt sind es 1 Million Wasservögel, die in Europa jedes Jahr daran verenden. Und es landen 20.000 Tonnen Blei aus Jagdmunition jedes Jahr in der EU in der Landschaft.
Nun ist aber in Deutschland das Jagen mit Blei an Gewässern ohnehin fast überall verboten. So argumentieren eben auch die Jäger.
Vollkommen richtig. Also in 14 Bundesländern darf in oder an und über Gewässern schon lange nicht mehr mit Bleischrot geschossen werden. Deswegen scheint es auch auf den ersten Blick widersinnig, jetzt gegen ein Verbot in der EU zu sein. Aber es geht den Gegnern des Verbots hier zufolge ums Detail. In Deutschland sind vor allem Jagdverbände, also eher konventionelle Jagdverbände und Munitionshersteller gegen das Verbot. Und der Deutsche Jagdverband sagt zum Beispiel, dass das Feuchtgebiet, das die EU jetzt benennt als Verbotszone, weiter gefasst sei als das Gewässer, in dem es in Deutschland verboten ist. Die sagen, das könnte jetzt passieren, dass man eben auch in einem trockengelegten Moor nicht mehr schießen darf oder wenn der Nachbar einen Gartenteich hat. Außerdem sagen die Verbotsgegner, dass bleifreie Munition nicht so präzise und schnell töte wie bleihaltige Schrotmunition. Beiden Argumenten hatte sich Ministerin Klöckner angeschlossen, aber wie gesagt, vielleicht gibt es da trotzdem eine Annäherung.
Also wir warten gespannt auf das Ergebnis, ob der Einsatz von bleihaltiger Schrotmunition beim Jagen in Feuchtgebieten heute verboten wird oder nicht. Danke an Benjamin Dirks. Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Für Tiere ist das eine noch größere Herausforderung. Sie haben Rechte. In Deutschland sind diese sogar im Grundgesetz in Artikel 20 verankert. Doch sie können diese nicht selbst einklagen. Das müssen andere für sie übernehmen. In der Regel ist das dann eine Tierschutzorganisation. Den notwendigen Hebel dafür liefert das Verbandsklagerecht. Auch das Bundesland Berlin hat nun eins, etwas anders als in manch anderen Bundesländern. Daniela Siebert mit Einzelheiten.
20. August, das Berliner Abgeordnetenhaus, großes Plenum. Justizsenator Dirk Behrendt von Bündnis 90 Die Grünen freut sich über einen Meilenstein. Anerkannte Tierschutzverbände dürften jetzt endlich gegen Entscheidungen von Behörden klagen.
Meine Damen und Herren, das Gesetz zur Einführung des Tierschutzverbandsklagerechts stärkt damit den Tierschutz in Berlin. Mit diesem Gesetz steht das Tierschutzrecht nicht nur auf dem Papier. Mit diesem Gesetz können Gerichte das Tierschutzrecht anwenden. Tierschutz wird justiziabel und Tierschutz kann in die Tat umgesetzt werden.
Andere Bundesländer haben solch ein Tierschutzverbandsklagerecht schon seit Jahren. Konkret sind das Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Berlin hinkt also hinterher, setzt bei seiner Variante nun aber auch einen ganz neuen Fokus: Tierversuche. Dirk Behrendt.
Darin liegt auch der wesentliche Unterschied zu den Tierschutzverbandsklagerechten in anderen Bundesländern. Denn der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Tierschutzorganisationen in Berlin erstmals mit dem Verbandsklagerecht auch gegen Genehmigung von Tierversuchen klagen können. Das ist bisher nicht möglich. Mit der sogenannten Feststellungsklage können die Verbände zukünftig gerichtlich feststellen lassen, dass die Genehmigung eines Tierversuchs rechtswidrig war.
Verabschiedet hat das Berliner Gesetz eine Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grünen. Es war daher mühsam, einen Kompromiss zu finden zwischen den einen, denen das Gesetz nicht weit genug geht, und jenen, denen es zu wenig leistet. Zu jenen, die sich mehr gewünscht hätten, gehört Stefan Taschner von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir Grüne hätten uns durchaus mehr vorstellen können. Insbesondere die Möglichkeit einer Anfechtungsklage, die auch im Bereich der Tierversuche gilt, fehlt jetzt im Gesetz.
Eine Anfechtungsklage hätte eine aufschiebende Wirkung für genehmigte Tierversuche, eine Feststellungsklage nicht. Außerdem, bedauert Taschner an dem neuen Gesetz, sollten Tierschutzorganisationen auch schon vor der Genehmigung von Tierversuchen angehört werden, nicht erst danach. Die andere Fraktion der Kritiker hält das Gesetz für problematisch. Die Veterinärämter könnten überlastet werden, die hätten jetzt schon zu wenig Personal, moniert etwa Danny Freimark von der CDU-Fraktion. Er befürchtet auch die Abwanderung wichtiger Akteure vom Forschungsstandort Berlin.
Wir sind in einem globalen Wettbewerb. Da geht es um Rechtssicherheit, um Verlässlichkeit. Wenn wir die nicht garantieren können, werden wir nicht ein Spitzenstandort für Forschung und Wissenschaft bleiben. Ganz im Gegenteil. Allein in Brandenburg, wo garantiert ist, dass es kein Tierschutzverbandsklagerecht geben soll, dort könnten schon diese Institutionen abwandern. Das wollen wir nicht.
Auch beim Verband forschender Pharmaunternehmen ist man vor diesem Hintergrund nicht glücklich über das neue Gesetz. Auf Anfrage schreibt der VfA diesem Sender, das Verbandsklagerecht würde den Tierschutz nicht verbessern. Den gewährleiste bereits das geltende bundesdeutsche Tierschutzrecht, das Tierschutzorganisationen bei der Genehmigung von Versuchen einbinde. Beim Verband sorgt man sich, die Klagemöglichkeit würde die Verwendbarkeit von Forschungsergebnissen gefährden. Zitat.
Gerade aber für die mit Versuchsvorhaben verbundenen Forschungsaufwendungen und Investitionen haben Planungs- und Rechtssicherheit hohe Priorität. Die drohenden Konsequenzen würden eine schwere Hypothek für den Forschungsstandort Berlin im internationalen Wettstreit um Forschungsvorhaben darstellen und damit Arbeitsplätze von hochqualifizierten Mitarbeitern unnötig gefährden.
Eine deutlich andere Einschätzung teilt uns auf Anfrage die renommierte Berliner Forschungsinstitution Max-Delbrück-Zentrum mit. Man unterstütze das neue Gesetz, weil Transparenz Vertrauen in die Forschung stärke. Positiv äußert sich auch die Tierschutzorganisation PETA. Justiziar Krishna Singh beantragt derzeit die nötige Anerkennung bei der Senatsverwaltung für Justiz, um das Klagerecht nutzen zu können. Vor allem Genehmigungen für Tierbörsen, Pferdekutschen, Ponykarussells und Qualzuchten wie Nacktkatzen könnten Thema für Klagen werden, erwartet er. Außerdem Fälle, in denen Behörden untätig bleiben, etwa gegenüber Tiermessis.
Mit dem Berliner Gesetz, so wie es jetzt beschlossen worden ist, sind wir eigentlich ganz zufrieden, denn es hat die Anfechtungsklage in vielen Bereichen, die gibt es in vielen anderen Bundesländern überhaupt nicht.
Größter Wermutstropfen für Peter, dass sie geplante Tierversuche nicht schon in der Genehmigungsphase anfechten können. Die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht bilanziert einige gute Erfahrungen mit Tierschutzverbandsklageregelungen in anderen Bundesländern. Dazu gehört zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Untersagung von Schächtungen, strengere Auflagen für Tierbörsenbetreiber und besserer Brandschutz für Tierställe. Seit dem ersten entsprechenden Gesetz in Bremen 2007 sei es insgesamt nur zu 11 Klagen gekommen. Stattdessen konnten die so autorisierten Verbände vor allem auf Verwaltungsebene viel für die Tiere erreichen. Es gibt jedoch auch Rückschritte. Nordrhein-Westfalen hat sein Tierschutzverbandsklagerecht schon wieder abgeschafft, nach nur 5 Jahren. Grund dafür war eine Befristung, die die damalige Regierung aus SPD und Grünen 2013 ins Gesetz geschrieben hatte. Mit der neuen Regierung aus CDU und FDP wurde diese Regelung nicht verlängert. 7 laufende Klagen von Tierschutzverbänden verloren dadurch ihre Rechtsgrundlage.
Daniela Siebert über das neue Berliner Tierschutzverbandsklagerecht, das in diesen Tagen in Kraft tritt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für echte Wanderfreunde gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Höchst wichtig sind hierbei die Wanderschuhe. Ist das Profil abgelaufen? Ist es vielleicht Zeit für eine neue Sohle? Warum sich das lohnen kann und was bei der Reparatur von Kletter- und Wanderschuhen zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Sicher. Neue Wander- oder Kletterschuhe sehen meist deutlich hübscher aus als ein altes Paar, das schon so manche Bergtour miterlebt hat. Aber beim Wandern und Klettern sind gut eingelaufene Schuhe der beste Schutz vor Blasen an den Füßen, sagt Julia Kess vom Deutschen Alpenverein.
Die passen sich einfach irgendwann dem Fuß an. Wenn ich da lange drin laufe, die müssen erst ein bisschen geschmeidig werden. Der ganze Schaft ist ja am Anfang, sag ich mal, recht steif. Und wenn ich lange drin laufe, sie eingelaufen habe, dann passt sich das meinem Fuß an und dann kann ich damit eben gut wandern und gut klettern.
Wenn das Profil nach vielen Touren irgendwann abgelaufen ist, lohnt es sich deshalb, gut eingelaufene Wander- und Kletterschuhe neu besohlen zu lassen, sagt Kess. Jedenfalls, solange der Schuh ansonsten noch halbwegs in Ordnung ist und eben gut passt und gefällt. Ganz ähnlich sieht das auch Boris Gnielka, Ausrüstungsexperte beim Outdoor-Magazin. Auch aus ökologischen Gründen sei es in vielen Fällen sinnvoll, Wander- und Kletterschuhe zu reparieren.
Ich brauche also kein neues Paar kaufen, wenn sich mit geringem Aufwand und wenigen Ersatzteilen das alte eben noch flicken lässt. Das gilt ja generell für alle Produkte und Gerätschaften. Aber gerade bei Schuhen macht es besonders viel Sinn, gerade bei größeren, teureren Schuhen.
Die Reparatur schont dabei nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel, rechnet Gnielka vor.
Ein neues Paar Bergstiefel, um mal ein Extrem zu nennen, kostet 300-400 €. Das Wiederbesohlen vielleicht beim Bergstiefel dann vielleicht 100 €. Beim Wanderschuh sieht das Verhältnis auch so aus, dass ich einen Wanderschuh für in der Regel zwischen 120 und 200 € kaufe neu zum regulären Preis und das Besohlen dann maximal die Hälfte kostet, eher weniger.
Zum Schnelldienst im Supermarkt oder Einkaufszentrum würde Gnielka seine Schuhe allerdings nicht bringen. Denn Wander- und Kletterschuhe müssen bei einer Tour deutlich größere Belastungen aushalten als ganz normale Straßenschuhe. Deshalb ist es auch besonders wichtig, dass die Reparatur ordentlich und fachgerecht durchgeführt wird, sagt Gnielka.
Bei irgendeinem Supermarktanbieter weiß ich das nicht. Es kann auch sein, dass der nicht die nötigen Ersatzteile da hat, also eine andere Sohle nachher auf den Schuh klebt, als vorhanden war. Meistens dann eben keine bessere.
Er rät deshalb, sich vorher zu erkundigen, welche Schuster sich mit Wander- und Kletterschuhen gut auskennen. Hier können häufig die örtlichen Wandervereine oder auch die entsprechenden Fachgeschäfte Tipps geben. In vielen Fällen können die Fachgeschäfte die Schuhe auch an den Hersteller einschicken, denn praktisch alle bekannten Markenhersteller bieten inzwischen an, ältere Schuhe neu besohlen zu lassen, erklärt Julia Kess vom Alpenverein.
Auch die sind mittlerweile sehr auf Nachhaltigkeit bedacht und es ist einfach viel sinnvoller, so ein Bergschuh nochmal zu reparieren, als dass man sich unbedingt immer einen neuen kauft.
Die Reparaturen beim Hersteller sind in der Regel etwas teurer und dauern länger als beim Schuster um die Ecke. Dafür kennt der Hersteller die Schuhe am besten und das zeigt sich meist auch beim Ergebnis.
Man hat ja unten die Profilsohle und dann eine Zwischensohle und das ist ja alles kompliziert zusammengeklebt. Und der Hersteller weiß einfach, was für Materialien da verwendet wurden, wie dieser ganze Schuh aufgebaut ist und kann dann entsprechend natürlich auch eine Reparatur durchführen, die dann teilweise wirklich so ist, als hätte ich einen komplett neuen Schuh wieder in der Hand.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Die Bundesregierung sagt, es war ein Giftanschlag auf Nawalny. Die Reaktionen aus Moskau erfahren Sie ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.